Ich werde das Thema Segnung von homosexuellen Paaren jetzt nicht direkt ansprechen in der Predigt. Aber ich habe gedacht, ich möchte gern mit euch nachdenken darüber, ob wir in einer Situation sind, die genauso tragisch, gravierend, aufregend, schwierig ist, wie eine Situation, die der Paulus im Neuen Testament mit seinen Gemeinden durchmacht, ob das vergleichbar ist, ob das etwas ist, was uns ähnlich auch nachdenklich machen soll, oder ob es vielleicht geringer zu achten ist als die Situation, die wir im Neuen Testament vorfinden, oder gravierender. Darüber müssen wir uns alle ein Bild machen. Und zwar, meine Erkenntnis, Botschaft, das, was ich sagen möchte, ist, und deswegen steht auch dieser eigenartige Titel hier im Gottesdienstblatt, ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, dass wir unsere Einheit über die Mitte finden, nicht über den Rand, nicht über Themen, die nicht die Mitte berühren. Der Apostel Paulus bringt im Römerbrief in Kapitel 14 eine Diskussion über die Speiseordnungen. Er schreibt, und ich werde es gleich vorlesen, den Römern darüber, dass sie zu kämpfen haben mit zwei verschiedenen Fraktionen. Die eine Fraktion ist die judenchristliche, die sagt, nein, das geht überhaupt nicht, dass wir jetzt alles essen, was einfach auf dem Markt ist, weil das, was den Götzen vorher im Tempel gebracht wurde, das können wir nicht essen, das ist gegen das Gebot. Und das steht ganz klar, und da kann man sagen, viel öfter noch als das Thema Homosexualität, wenn es überhaupt angesprochen ist in der Bibel, steht ganz klar in den Schriften. Und die andere Fraktion ist die heidenchristliche, in Rom eben auch eine sehr wachsende, die verstanden hat, wie Paulus das Evangelium verkündet oder wie es die Apostel verkündet haben, als Befreiung von Geboten in dieser Hinsicht. Der Streit über die Speiseordnung und über das Halten von Tagen, und da ging es wahrscheinlich tatsächlich auch um die Frage des Sabbat, aber zumindest um die Frage von Feiertagen, die das Judentum eben vorgeschrieben hat. Und ich würde sagen, diese Kapitel 14 Passage wird auf die Spitze getrieben von Paulus, wo er sagt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, also bezieht sich auf diese Streitfrage, sondern er sagt, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das heißt, so wie die Fragen nach den Speisegeboten der Tora oder dem Halten des Sabbats in der jungen Gemeinde damals nicht unwesentlich waren, können wir auch heute sagen, die Frage nach dem Umgang mit Homosexualität, auch mit der Frage von Segnung dieser Gemeinschaften ist nicht unwesentlich, wir können sie nicht vom Tisch wischen, aber das Reich Gottes, sagt Paulus, finden wir woanders, nicht in diesem Ausdiskutieren der Frage, der Debatte, die dann, was weiß ich, wo enden wird. Also unsere Gemeinschaft begründet sich nicht in den Unterschieden oder Gemeinsamkeiten in dieser Frage, das ist eigentlich das, was ich in den Raum stellen will, und jetzt würde ich gern das Kapitel 14 uns mal vorlesen aus dem Römerbrief. Da heißt es am Anfang, nehmt auf den Rücksicht, der im Glauben unsicher ist. Streitet nicht mit ihm über eure unterschiedlichen Auffassungen. Der eine glaubt, er darf einfach alles essen, aber wer unsicher ist, beschränkt sich darauf, Gemüse zu essen. Wer alles isst, soll den nicht verachten, der nicht alles isst. Und wer nicht alles isst, soll den nicht verurteilen, der alles isst. Gott hat ihn doch angenommen. Wer bist du denn, dass du den fremden Diener verurteilst? Es liegt allein im Ermessen seines Herrn, ob er mit seinem Tun besteht oder nicht. Aber er wird gewiss bestehen, denn der Herr sorgt dafür, dass er es tut. Der eine unterscheidet bestimmte Tage, der andere macht zwischen den Tagen keinen Unterschied. Jeder soll fest zu seiner eigenen Auffassung stehen. Wer einen bestimmten Tag besonders beachtet, tut dies, um den Herrn zu ehren. Wer alles isst, tut dies ebenso, um den Herrn zu ehren. Der dankt Gott bei seinem Mahl. Also man muss sich vorstellen, da waren Ausspeisungen in den Tempeln, Da sind also in den römischen Tempeln in der Stadt Rom sind Ausspeisungen gewesen, wo man das Essen, das vorher auf dem Altar lag, den Leuten gegeben hat, die kein Essen sich leisten konnten oder billig essen wollten. Oder es ist auf dem Markt verkauft worden und alle wussten, das kommt aus dem Tempel. Also aus dem Götzentempel. Und er dankt Gott bei seinem Mahl, sagt er. Also auch die, die das können, danken Gott bei diesem Essen. Wer nicht alles isst, tut das, um den Herrn zu ehren, und auch er dankt Gott bei seinem Mahl. Keiner von uns lebt nur für sich selbst und keiner stirbt nur für sich selbst, denn wenn wir leben, leben wir für den Herrn und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Ob wir also leben oder ob wir sterben, immer gehören wir dem Herrn. Denn das ist der Grund, warum Christus gestorben ist und wieder lebendig wurde. Er sollte der Herr sein über die Toten und die Lebenden. Du Mensch, was bringt dich nur dazu, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen? Und du Mensch, was bringt dich dazu, deinen Bruder oder deine Schwester zu verachten? Wir werden doch alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Denn in der Heiligen Schrift steht, so wahr ich lebe, spricht der Herr, vor mir wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge wird sich zu Gott bekennen. So wird jeder von uns vor Gott Rechenschaft über sich selbst geben müssen. Lasst uns aufhören, uns gegenseitig zu verurteilen. Achtet vielmehr darauf, den Bruder oder die Schwester nicht zu Fall zu bringen. Gebt ihnen auch keinen Grund, Anstoß zu nehmen, denn ich weiß, ja, ich bin fest überzeugt, dabei kann ich mich auf den Herrn Jesus berufen, nichts ist von sich aus unrein. Unrein ist es nur für den, der es dafür hält. Stell dir vor, dein Bruder oder deine Schwester gerät durch das, was du isst, in innere Not, dann entspricht das Leben, das du führst, nicht mehr dem Gebot der Liebe. Du darfst durch dein Essen niemand ins Verderben stürzen, für den Christus gestorben ist. Bringt doch das nicht in Verruf, was bei euch eigentlich gut ist. Beim Reich Gottes geht es schließlich nicht um Essen und Trinken. Es geht um Gerechtigkeit, Frieden und Freude, die der Heilige Geist schenkt. Wer Christus auf diese Weise dient, der findet Gottes Wohlgefallen und Achtung bei den Menschen. Das, was dem Frieden dient und uns als Gemeinde aufbaut, das ist es, wofür wir uns einsetzen wollen. Du darfst doch Gottes Werk nicht wegen einer Frage des Essens zerstören. Es ist ja alles rein. Schlecht ist es nur für jemand, für den dieses Essen zum Anstoß wird. Es ist gut, kein Fleisch zu essen und keinen Wein zu trinken und ebenso alles zu unterlassen, woran dein Bruder oder deine Schwester Anstoß nimmt. Behandle das, was du in dieser Angelegenheit für richtig hältst, als eine Sache zwischen dir und Gott. Glückselig ist, wer sich wegen seiner Einstellung dazu nicht selbst verurteilt. Wer aber Bedenken hat, wenn er etwas isst, hat sich schon verurteilt, denn sein Handeln entspricht nicht dem Glauben. Und alles, was nicht aus dem Glauben heraus geschieht, ist Sünde. Und dann lesen wir in Kapitel 15, und da, glaube ich, ist auch ein gewisser Höhepunkt gegeben, in Vers 7 dann noch, dass Paulus sagt, daher bitte ich euch, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, damit die Herrlichkeit Gottes noch größer wird. Lass doch die Brille wechseln. Ich glaube, dass unsere Einheit als Gemeinde oder als Gemeindebund an verschiedenen Dingen hängt. Zunächst einmal erfahren wir von Paulus, dass es um die eigene Freiheit geht. Er sagt in Römer 14, 22, selig, wer sich selbst nicht verurteilen muss in dem, was er zu tun sich entscheidet. Ich bin für mich verantwortlich. Ich muss für mich entscheiden, was ich für Freiheiten habe. Da gibt es hier ganz unterschiedliche Freiheiten offensichtlich zwischen den verschiedenen Menschen in der Gemeinde. Dieses Stehen zur eigenen Freiheit gehört zum Miteinander und zu dem, wie Gemeinschaft aussieht. Das Zweite ist, dass es hier auch darum geht, dass wir Rücksicht nehmen auf die anderen, dass wir kein Anstoß oder Ärgernis sind. Auch das gehört dazu, wenn wir über unsere Gemeinschaft in Christus nachdenken. Wer den anderen über Gebühr belastet mit der Freiheit, die er sich selber nimmt, der tut genauso nichts Gutes und wird hier kritisiert. Aber es ist das Dritte, auch das Tabu gilt, dass ich die andere Seite verurteile. Es ist nicht möglich, dass ich jeweils die andere Seite so verurteile, dass ich über sie richte, dass ich über sie ein endgültiges Urteil spreche. In der Bereitschaft, den Frieden zu suchen, gemeinsam aufzubauen, steht unsere Gemeinschaft auch drin. Das heißt, es geht auch darum, dass wir gemeinsam bauen. Auch das will Paulus. Und er will nicht, dass sich irgendjemand selbstgefällig verhält. Das finde ich auch interessant, dass er hier ganz stark herausarbeitet, wo Menschen selbstgefällig sind in ihrem Urteil, in ihrer Einsicht, in ihrer Haltung. Da wird es schwierig. Im Endeffekt geht es darum, dass wir uns gegenseitig annehmen, so wie wir alle durch Christus angenommen sind. Was ist der Hintergrund dieses Schreibens oder dieser Passage und dieses Themas hier bei Paulus? Es war ja so, dass das Apostelkonzil, und das lesen wir in Apostelgeschichte 15, eigentlich wenige Jahre vorher einen Beschluss gefasst hat. Damals hat man sich in Jerusalem getroffen und die große Frage war ja, wie gehen wir denn mit denen um, die nicht aus dem Judentum kommen? Welche Auflagen brauchen die Heidenchristen? Müssen sie sich nicht eigentlich auch alle beschneiden lassen, also die Männer? Müssen nicht alle den Gesetzen der Schriften folgen? Müssen nicht alle die Tora beachten, so wie wir das gelernt haben und so wie das ja in dem Sinn auch Christus grundsätzlich nicht kritisiert hat? Die Frage, was ist hier der gemeinsame Weg? Und es gab dann einen Kompromiss. Und der Kompromiss wurde sogar in einem Brief aus der Gemeinde Jerusalem dann in die anderen Gemeinden geschickt. Ein Kompromiss, der geschlossen wurde und der wurde dadurch auch unterstrichen, dass sie gesagt haben, wir haben durch die Leitung des Heiligen Geistes beschlossen. Also es gab hier einen Prozess, es wurde gestritten, das haben wir auch ganz offensichtlich hier. Und über dem Streit hat man sich dann auf einen Kompromiss eingelassen. Und dieser Kompromiss war dann tatsächlich erkannt als das, was der Heilige Geist unter ihnen bewirkt hat. Und der Kompromiss heißt, okay, die Heiden brauchen eigentlich nichts machen, außer vier Dingen. Sie sollen kein Blut essen, so wie das die Schriften vorgeschrieben haben. Sie sollen kein Ersticktes essen, also Fleisch, das nicht geschächtet wurde, so wie das eben die jüdische Regel ist. Das heißt, es muss komplett ausgeblutet werden während des Schlachtens, auch kein unordentlicher Geschlechtsverkehr und kein Essen von Fleisch, das von den Altären der Tempel kommt. Diese vier Dinge waren im Konzil damals noch klar. Alles Dinge, die ein Kompromiss waren. Wenn wir die Forschung ernst nehmen, dann können wir davon ausgehen, dass der Römerbrief wahrscheinlich bereits 5 Jahre danach geschrieben wurde und auch der erste Korintherbrief 5, 6 Jahre danach. Und offensichtlich hat sich in diesen 5 Jahren schon viel geändert. Denn plötzlich ist für den Paulus das gar nicht mehr das Thema zu sagen, aber ihr wisst doch, es ist verboten. Oder das war der Kompromiss oder darauf haben wir uns geeinigt. Da hat sich schon eine Menge getan, dass Paulus ganz anders über die Frage nach dem Götzenopferfleisch schreiben kann. Es sieht so aus, dass er, Paulus, der Apostel, sich längst innerlich von dieser Regelung, von diesem Kompromiss abgesetzt hat. Er ist der Meinung, dass die Freiheit des Evangeliums auch von dieser Auflage frei macht. Und dass es wahrscheinlich, könnte man vermuten, eine viel zu große Belastung für die Mission ist, wenn das jetzt mit aller Strenge durchgezogen wird. Wenn der Mensch durch dieses Essen nicht sein eigenes Gewissen belastet, sagt er, dann ist es schon okay. Und er rechnet sich selber dann auch in dieser ganzen Debatte über Starke und Schwache eigentlich zu den Starken, müssen wir sagen. Er rechnet sich zu der Fraktion, die an dieser Stelle innere Freiheit hat. Vermutlich hat er gesehen, dass es eine ganze Menge wirtschaftliche oder soziale Gründe gab, das Verbot nicht eisern durchzuboxen und weiter aufrechtzuerhalten. Das sind Leute, die wissen, dass heute mit Veganismus und vegetarischem Essen, die offensichtlich das Gefühl hatten, sie brauchen Fleisch und wenn sie sich das nicht anders leisten können, dann eben von dem, was aus dem Markt hier zu holen ist. Und wahrscheinlich, weiß ich nicht genau, da weiß der Franz vielleicht besser, gab es auch kaum anderes Fleisch als das, was eben geschlachtet wurde, um den Tempeln zu opfern. Also das ist das eine. Es gibt bei dem Paulus diese innere Freiheit, aber er sieht auch auf der anderen Seite den Zerriss in den Gemeinden, denn jetzt gibt es überall die Konservativen, sage ich mal, Judenchristen, und für sie ist es undenkbar, dass man das Fleisch aus den Tempeln isst. Und da geht es tatsächlich darum, dass man sagt, dann muss ich halt Gemüse essen. Da, wo es kein geschächtetes, jüdisch geschlachtetes Fleisch gibt, was in Rom wahrscheinlich wirklich ein Problem war, beziehungsweise musste sich die Gemeinde möglicherweise auch schon von der Synagoge fernhalten, weil man dort auch sich absetzen wollte und nichts mit den Jesusjüngern zu tun haben wollte. Für die Judenchristen ist es undenkbar, dass sie Fleisch aus den Tempeln essen. Sind doch ihre Gesetze so oder unsere, die Schrift, alten testamentlichen Schriften sind so, dass es eigentlich noch viel schärfer zugehen müsste. Wenigstens der Kompromiss aus Jerusalem müsste doch durchgesetzt werden, vollständig und ohne Aufweichung. Auf der anderen Seite kommen die Juden, Nicht-Juden zum Glauben und haben vielleicht zum Teil sogar selber die Belastung der Tora so stark empfunden, dass sie sich zwar zur Synagoge gehalten haben, aber als Gottesfürchtige nie selber Juden geworden sind. Also es gab immer welche, die das unheimlich spannend fanden oder richtig, was das Alte Testament sagt, aber sie wurden selbst nicht Juden, weil sie diese Auflagen nicht leben wollten. Die Freiheit, die Christus jetzt ihnen zugesagt hat, die war ihnen Schlüssel zu Gott, zur Begegnung mit Gott. Das plötzlich heißt, ihr werdet nicht mehr danach geprüft, ob ihr Gesetze haltet, sondern ihr werdet auf euren Glauben hin in die Gemeinschaft Gottes hineingehen. Du musst erstmal diese oder jene Gesetzestreue vorweisen, bevor du ins Heil kommen kannst, das galt ja nicht mehr. Paulus will jedenfalls nicht, dass darüber die Gemeinde zerbricht. Er will nicht, dass sie an diesen Fragen ihre Einheit festmacht. Und das gilt wahrscheinlich auch für einen Gemeindebund. Die Frage ist, können wir tatsächlich an diesen Fragen unsere Einheit in einem Bund von Gemeinden festmachen? Noch einmal, es geht um das Stehen zur eigenen Freiheit oder eben auch zu den eigenen Grenzen. Selig, wer sich selbst nicht verurteilen muss in dem, was er zu tun sich entscheidet, sagt der Paulus hier in Römer 14, 22. Die Einheit ist nichts Erzwungenes. Das heißt also, ich kann nicht davon ausgehen, dass hier irgendjemand in der Gemeinde sitzt, der unter Druck zugegeben hat, dass er hier dazugehört. Sondern aus seiner eigenen Freiheit, aus dem Glauben, den er oder sie entdeckt hat und den er oder sie geschenkt bekommen hat, seid ihr gekommen und dabei. Ohne Autorität von Menschen heißt das auch, ohne Bindung unseres Gewissens. Wir haben genug davon erlebt, dass Gewissen gebunden werden. Ich habe das selber in der Zeit meines Studiums erlebt, dass da eine Bewegung war unter Studenten, die so intensiv war, dass am Ende rausgekommen ist, dass Gewissen von Menschen gebunden worden sind. Dass man mit Seelsorge andere kontrolliert hat. Dass dann Verlobungen gelöst wurden und was weiß ich, was für Geschichten unternommen wurden. Diese Bindung der Gewissen ist es nicht, die uns in die Gemeinde holt. Und wir sind aus dem Glauben heraus selber dazu herausgefordert, zu unserer eigenen Freiheit, soweit sie gehen mag, zu stehen. Selig ist, wer sich selbst nicht verurteilen muss in dem, was er zu tun sich entscheidet. Wenn uns unser Gewissen verurteilt über dem, was wir tun, dann sind wir nicht mehr auf dem Weg der Integrität, würde ich mal sagen. Das andere ist eben doch auch die Rücksichtnahme auf die anderen, dass wir uns auch fragen müssen, sind wir ein Anstoß für andere? Können wir das, was wir selber propagieren, tatsächlich so propagieren, dass andere darunter unter größten Druck geraten? Das ist das, was ich denke, was hier auch im Raum steht. Dass andere sich gezwungen fühlen oder unter Druck geraten, dass sie selber völlig falsch seien. Wir können nicht die andere Seite verurteilen, sagt der Paulus. Wir sind jeder und jede unserem Herrn selber verantwortlich. Das ist das Tabu, was hier ausgesprochen wird. Jeweils die andere Seite zu verurteilen und zu sagen, das, was du hier behauptest, und das ist natürlich heute bei der Frage von Homosexualität, ich sage nochmal, ich glaube nicht, dass diese Frage so gewichtig ist wie die Frage damals in Rom oder Jerusalem. Aber es wird heute natürlich auch darüber diskutiert, Kann ich jetzt von der Schrift her die heutige Situation beurteilen oder nicht? Kann ich von der Schrift her sagen, was heute hier zu tun ist? Ein Tabu, die jeweils andere Seite zu verurteilen. Und dann die Bereitschaft, den Frieden zu suchen und gemeinsam aufzubauen. Es gibt auch selbstgefälliges Verhalten. Paulus kritisiert hier, wenn Menschen mit ihrer Freiheit so umgehen, als ob die für jeden einfach nur zu akzeptieren sein muss. Und es geht um das Annehmen. Ich würde gern auf die Verse ab 13 nochmal ein bisschen eingehen, um das auch ein bisschen deutlicher zu machen. Vers 13 lesen wir: Lasst uns aufhören, uns gegenseitig zu verurteilen. Achtet vielmehr darauf, den Bruder oder die Schwester nicht zu Fall zu bringen. Gebt ihnen auch keinen Grund, Anstoß zu nehmen. Das ist jetzt die Verantwortung für die Starken. Der Paulus zählt sich zwar zu den Starken, aber er weiß genau, dass es eine Menge an Disziplin erfordert, zu sagen, ich bin an dieser Stelle frei und bin trotzdem nicht eine Belastung für die, die nicht frei sind oder sich nicht frei fühlen. Dass ich den Schwachen keine Stolpersteine hinlegen soll, keine Fallen in den Weg legen soll. Das heißt, die, die sich aus ihrem Gewissen heraus an die Gebote halten müssen, die sollen nicht am Glauben grundsätzlich, am Christusbekenntnis als Ganzes irre werden. Paulus kann persönlich und theologisch mit den Starken mitgehen. Er sagt, es gibt nichts, was durch sich selbst unrein wäre. Es gibt keine Neigung, würden wir vielleicht sagen, die an sich schon sündig ist. Vor allen Dingen, wenn wir bedenken, dass heute sehr klar deutlich ist, dass Homosexualität bei 2-3% der Bevölkerung vorkommt, aber nicht mehr als Krankheit, sondern als Veranlagung erkannt werden muss. Paulus sagt, der Unterschied zwischen kultisch rein und kultisch unrein ist quasi nicht existent. Für ihn gibt es den Unterschied nicht. Er sagt nicht, das wäre dann vielleicht doch ein bisschen reiner als das andere. Nein, es gibt diesen Unterschied nicht. Und es muss eine Riesenprovokation gewesen sein, was ein Anstoß für jüdisch erzogene und jüdisch denkende und jüdisch lebende Christen. Die Tora, das Wort Gottes, hat die Grenzen zwischen rein und unrein wortwörtlich definiert. Das war doch das Wort Gottes. Das war doch die Heiligkeit Gottes, die sich in seinen Geboten manifestiert hat. Und die konnte nur mit Heiligung durch die kultischen Reinheitsregeln beantwortet werden. Wie sonst soll es Gottes Begegnung geben, wenn nicht durch ein kultisch reines Leben? Das war die Frage, die im Raum stand. Was der Paulus wollte, werden manche gesagt haben, ist praktische Gottlosigkeit. Und Paulus, der selbst ein Pharisäer gewesen ist, weiß das natürlich. Er hat das ja auch schon alles gelebt. Jetzt zu sagen, dass Homosexualität einen Christen und einen Christin nicht zum Gericht wird, auch wenn sie sich nicht scheuen, in Partnerschaften zu leben, das ist praktische Gottlosigkeit. Das ist auch eine Meinung. Paulus sagt aber nicht nur, dass er davon überzeugt ist, dass es diesen Unterschied nicht mehr gibt. Er sagt auch, ich weiß es in der Autorität des Herrn Jesus. Er hat die Gewissheit des auferstandenen Christus, des Kyrios, die ihn sicher macht. Und er spielt auf Aussagen an, die Jesus tatsächlich zu diesen Fragen gemacht hat. Wo Jesus darüber spricht, was eigentlich unrein ist, nicht das, was in den Menschen hinein, sondern das, was aus ihm herauskommt. Aber Paulus sagt jetzt auch, es gibt nur eine Einschränkung dabei. Die ist, dass jeder Gläubige selbst zu dieser Erkenntnis kommen muss und zur inneren Freiheit. Wenn diese Einschränkung nicht da ist, dann wird jemand sich mit dem Überschreiten der eigenen Grenzen, mit dem Hinwegmarschieren über das eigene Gewissen keinen Gefallen tun. Dann ist ja für ihn und für sie dieses Unreine weiter unrein und er belügt sich selber über seine eigene Auffassung. Wer Überzeugungen nachspricht, ohne dass eigene Erkenntnis dahinter steht, der wird existenziell unwahrhaftig, er wird sich selbst und anderen unglaubwürdig. Deshalb soll aus der Überzeugung der einen bloß keine Nötigung für die anderen. Wir können nicht daherkommen mit der Wahrheit an sich, sagt Paulus hier. Das führt nämlich zu Kränkungen. Es schlägt in das Wahrheitsverständnis des anderen tiefe Wunden, anstatt ihm die Freiheit zu lassen, die er genauso verdient hat wie ich. Oder als Starke genauso verdient haben wie als Schwache. Diese Freiheit braucht es. Und was ist dann der Maßstab? Der Maßstab ist die Liebe. Das ist die eigentliche Erfüllung des Gesetzes. Das bestimmt das Zusammenleben von Christen. Zusammen sind wir aufgrund der Liebe, und zwar nicht aufgrund unserer Liebe, sondern aufgrund der Liebe, die Gott uns gezeigt hat im Kreuz Christi. Diese Wirklichkeit der Liebe Gottes hält uns zusammen. Das ist das Neue der alles umfassenden Liebe, die Gemeinde ausmacht. Wir sind ja nicht hier, weil wir uns alle unendlich mögen, sondern weil er uns gerufen hat, weil er uns hier versammelt. Und deshalb, offensichtlich kann der Starke für Paulus auch nicht den Schwachen verurteilen, weil doch Christus für sie beide gestorben ist. Christus ist gestorben, als wir alle noch schwach waren, sagt er. Als wir überhaupt noch nicht über diese Stärke reden konnten, die aus dem Glauben heraus uns innere Freiheit gibt. Deshalb soll niemand den anderen im Namen der Wahrheit kränken und herabsetzen. Es kann deswegen auch nicht sein, dass sich jemand ostentativ in der eigenen Freiheit in Szene setzt, um so die Andersdenkenden herabzusetzen. Sich in diesen Widerspruch gegen die selbstlose Liebe Gottes sozusagen zu begeben, indem ich lieblos bin gegenüber den Schwachen, das geht für ihn nicht. Wenn bei mir da Lieblosigkeit zu erkennen ist, dann bin ich eigentlich auf dem falschen Weg, weil ich dann meine Freiheit missbrauche. Das wäre sozusagen das Verlästern des eigenen Guten. Also wenn die Schwachen, die an dieser Stelle vielleicht auch sich gebunden fühlen an die Speisegebote, an diese Tage, die sie halten wollen, wenn die eher eine Lästerung erleben als die Freiheit des Heilstods Christi, als die Befreiung durch das Evangelium, dann laufen die Dinge noch nicht richtig. Und wir prüfen gerade, ob das vielleicht die Situation ist, dass wir hier Kränkungen erfahren, dass hier Menschen vor den Kopf gestoßen werden, dass hier Befangenheit gegenüber der Freiheit ausgenutzt wird, um daraus einen Triumph zu machen. Was ist das Reich Gottes? Was macht die Gemeinschaft der Kinder Gottes aus? Bezieht sich das Reich Gottes denn auf die Einhaltung dieser Gebote? Paulus sagt bei weitem nicht. Es geht um die Heilsgaben beim Reich Gottes. Es geht um Gerechtigkeit, um Friede und Freude. Und die hat der Heilige Geist, seit wir getauft sind, in unserem Miteinander gefördert und immer wieder vorangestellt. Gerechtigkeit heißt hier ganz einfach, dass wir alle gerecht gesprochen sind, dass es die Liebe Gottes ist, die eine andere Gerechtigkeit ist als die blinde Justitia, die uns vielleicht längst schon verurteilt hätte. Oder sicher. Gerechtigkeit ist, dass die Liebe Gottes uns gerecht spricht. Und interessanterweise sind Liebe, Freude und Friede, diese drei Eigenschaften bei Galater 5, 22, die ersten Früchte des Geistes. Das macht Gemeinde aus, dass diese Früchte des Geistes unter uns wachsen. Der Heilige Geist will ja etwas unter uns erreichen. Gerecht gesprochen seid ihr, Römer 3, 21, das ist die Basis eurer Gemeinschaft, Schlüssel zum Reich Gottes durch den Glauben. Aus dieser Erfahrung aber soll Liebe werden. Und die fehlt jetzt offensichtlich gerade bei den Starken hier. Und das hat der Paulus eben hier moniert. Dass deutlich wird, dass eigentlich keine Feindschaft mehr ist zwischen den Juden und den Christen. Darum geht es, dass die Liebe deutlich macht, dass da längst Frieden möglich ist und Frieden einkehren soll. Und die Gemeinde soll ein Ort des Friedens sein. Und Freude? Freude, wir sind schon jetzt mit Ewigkeitsperspektive unterwegs. Wir dürfen jetzt schon darüber jubeln, dass wir Zukunft haben, dass wir Ewigkeit haben, dass wir im Reich Gottes einmal miteinander ganz ohne Barrieren Gott loben dürfen. Das ist für Paulus die Wirklichkeit des Reiches Gottes. Und so wird es kommen und davon ist er überzeugt und so soll es bereits hereinwirken in unsere Gegenwart als Christen. Und das ist auch mein Wunsch für uns, dass wir erleben, auch über diesen spannenden Fragen, die uns sicher noch länger bewegen werden, dass wir die Mitte woanders finden. Da, wo wir Frieden und Gerechtigkeit, Liebe und Freude erleben. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zum Lob Gottes. Wir sind alle in dieser Annahme, die wir erleben, gleich. Und ich lade uns ein, sich darauf einzulassen. Amen.